Mit den Themen erfüllen wir den Wunsch, der im letzten Jahr genannt worden ist. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Einer hat gesagt, ein Thema sollte sein, die Person unseres Herrn. Ein anderes Thema war das Miteinander der Gläubigen. Und einer hat vorgeschlagen, ob wir nicht durch die ganze Bibel gehen könnten. Und damit fangen wir auch an, indem wir nämlich Christus in den 5 Büchern Mose suchen. Vielleicht können wir dann nächstes Mal weitermachen mit Josua und dann auf die Weise dann doch durch die ganze Bibel gehen. Auch das Thema das Gebet. Beim Überdenken der Themen wurde mir deutlich, dass es ja an diesem Tag ganz besonders um den Herrn Jesus geht. Das ist natürlich beim ersten Thema der Fall, beim zweiten Thema, ja und beim dritten im Grunde auch. Und auch, denke ich, ganz besonders beim vierten Thema. Ich denke, dass das nicht Zufall ist, dass der Herr das so geführt hat, dass wir heute ganz besonders über ihn selbst sprechen. Und ich habe so gedacht, viele Themen sind oft problembezogen. Und das ist natürlich auch gut so, weil uns vieles unter den Nägeln brennt. Aber es ist doch auch wichtig, dass wir immer zum Zentrum vordringen. Und ich habe so gedacht, das Allerwichtigste für uns alle, ob jung oder alt, ist, dass wir echt eine innige Beziehung zum Herrn Jesus bekommen, dass wir ihn gut kennenlernen, dass er uns sehr wertvoll wird, dass unser Leben sich an ihm orientiert und auf ihn ausrichtet. Und ich denke, wenn der Herr das heute schenken kann, dann war der Tag nicht vergeblich. Ich möchte also den Versuch machen, zum ersten Thema etwas zu sagen, die Person unseres Herrn. Und ich greife jetzt einige wenige Punkte heraus. Der erste Punkt ist, dass der Herr Jesus der Schöpfer ist. Darüber möchte ich etwas sagen. Und zwar tue ich das sehr gerne. Als ich ein junger Mann von 16 oder 17 Jahren war, da habe ich einen Vortrag gehört von einem alten Bruder, der erklärte in seinem Vortrag, dass Jesus Christus der Schöpfer sei. Da habe ich gestutzt, weil ich das bis dahin noch nie so richtig gehört hatte. Wenn ich 1. Mose 1 gelesen hatte oder darüber nachgedacht habe, habe ich immer an den Vater gedacht. Gott hat im Anfang alles geschaffen oder der Herr, Jehova, hat alles geschaffen. Und für mich war das so neu und so revolutionierend, ich habe gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein, dass der Heiland Jesus Christus, mein Heiland, dass der zugleich der Schöpfer von allem ist. Und ich war echt skeptisch, ob man das denn so sagen könnte, ob nicht doch Gott, der dreieine Gott, der Schöpfer ist. Und dann hat dieser Bruder 3 Stellen angeführt und die möchte ich jetzt gerne auch lesen. Die erste Stelle steht in Johannes 1, Vers 1 bis 3. Und da lesen wir nämlich, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. Ja, das ist natürlich die Frage, was ist denn nun mit dem Wort gemeint? Und ich denke, wenn man mal für Wort einfach Jesus Christus einsetzt, dann wird das sehr, sehr einfach. Und deshalb lese ich das jetzt nochmal so. Im Anfang war Jesus Christus, Jesus Christus war bei Gott und Jesus Christus war Gott. Jesus Christus war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch Jesus Christus und ohne Jesus Christus wurde nicht eins, das geworden ist. Dann habe ich noch gedacht, naja, kann man das denn jetzt wirklich so lesen? Dann kommen wir zur zweiten Stelle in Kolosser 1. Und da steht nämlich Folgendes in Vers 16. Jetzt muss ich Vers 13 dazu lesen, damit der Zusammenhang auch deutlich wird. Ab Vers 13. Der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünde. Der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Die Verse machen unzweideutig klar, dass es um unseren Herrn geht. Und dann fährt Vers 16 weiter. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Ich muss sagen, wie ich das gelesen habe und dann so einigermaßen hoffe ich verstanden habe, da kam ich aus dem Staunen nicht mehr raus. Denn diese beiden Stellen, die wir jetzt gelesen haben, die zeigen unzweideutig, dass Jesus Christus der Schöpfer ist. Ja, was hat denn dann der Vater damit zu tun? Ich denke mal, dass der Vater, wenn ich das so ausdrücken darf, die Pläne zur Schöpfung gemacht hat. Genauso wie er den Plan zur Erlösung erdacht hat. Und hat dann seinem Sohn den Auftrag gegeben, das zu machen. Und er hat das gemacht in der Kraft des Heiligen Geistes. Insofern ist das natürlich vollkommen richtig, wenn man sagt, Gott ist der Schöpfer, aber der, der es ausgeführt hat, ist unser Herr. Das bedeutet also, dass jeder, so wie wir heute hier sitzen, ein Geschöpf von Jesus Christus ist. Und wenn man darüber nachdenkt, wie großartig die Schöpfung ist, ich habe mal eine Zahl gelesen, dass es 10 hoch 15 Sterne gibt. Ich habe im Moment vergessen, wie groß die Zahl ist. Die ist unendlich groß. Ich glaube, wenn man alle Sterne, die man heute kennt, vielleicht gibt es ja sogar noch mehr, wenn man die verteilt auf alle Erdenbewohner, es gibt glaube ich im Moment 6,6 Milliarden oder ein paar mehr, dann kriegt jeder so 2 Billionen. Dann hat man eine Vorstellung davon, wie groß das Weltall ist. Und dieses gesamte Weltall hat unser Herr geschaffen. Und dann hat er die Erde geschaffen. Ich habe jetzt einen Film gesehen, Der privilegierte Planet. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt von euch. Also wenn ihr euch mal einen Gefallen tun wollt, dann empfehle ich euch, diesen Film zu kaufen. Hast du den da? Nicht. Den finde ich ganz gewaltig. Da sieht man immer wieder so Bilder, wie die Erde durch das Weltall schwebt und dann wird erklärt, warum die Erde in der Mitte unseres Milchstraßensystems ist und nicht im Zentrum und auch nicht am Ende, denn dann wäre das nicht möglich, dass darauf Leben besteht. Und dann werden in dem Film so etwa 15 Voraussetzungen beleuchtet, warum Leben auf der Erde möglich ist. Und wenn man die dann alle multipliziert, die Möglichkeiten, dann kann man so ungefähr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass es auf einem anderen Planet kein Leben gibt. Die Erde ist so schön. Und wenn wir mal darüber nachdenken, wenn wir jetzt die Erde sehen könnten, wie die hier durchs Weltall fliegt, wie die durch die Schwerkraft mit der Sonne verbunden ist und wie der Mond wieder verbunden ist mit der Erde und wie der Mond auch eine ganz wichtige Funktion hat für die Erde. Wenn der Mond nicht wäre, gäbe es die Gezeiten nicht. Dann die Schrägstellung der Erde, ich glaube um 23 Grad, ja? Stimmt das? Ich bin jetzt nicht so darauf vorbereitet. Kann ja eine Anregung sein, sich mal damit zu beschäftigen. Die Erde ist so schön, es ist gewaltig. Und obwohl vieles durch die Sünde verdorben ist, hat Gott sich etwas ausgedacht. Gott hat uns wirklich da was ganz Feines gemacht. Ja, ich sage Gott, nein, ich sollte eigentlich sagen, unser Herr Jesus Christus. Und ich denke, wenn wir nochmal zum Staunen kämen, wie unendlich groß und erhaben ist und dass dieser Schöpfer, mein Schöpfer, dass der zugleich mein Heiland ist, der das Problem der Sünde löst, das für mich unlösbar ist, das mich für ewig in die Hölle gebracht hätte und dass er selbst, der Schöpfer, in einem bestimmten Augenblick auf die Erde kommt, hier lebt, dann sein Leben auf dem Kreuz gibt, unter unsagbar schwierigen Umständen. Was ist das für eine Person? Kann man denn anders, als dass man dieser Person sein ganzes Herz öffnet und sagt, Herr Jesus, ich möchte einfach, dass du mir so groß wirst. Ich möchte einfach mein Leben so mit dir verbinden. Ich möchte nicht mehr so weiterleben wie bisher. Das Zentrum, die Mitte meines Lebens sollst du werden. Kolosser 1, Vers 16. Und dann hat er nicht nur die sichtbare Welt erschaffen, das Universum einschließlich Sonne und Erde, sondern er hat auch noch, heißt es hier, die unsichtbaren Dinge erschaffen. Das ist die ganze Engelwelt. Wenn wir mal einen Blick tun könnten in die unsichtbare Welt, ich bin sicher, wir kämen aus dem Staunen nicht heraus. Und der Herr Jesus ist der Schöpfer dieser gewaltigen Engelwelt. Und es ist nicht nur so, dass die Engel da alle, ja, ich kann das ja kaum erklären, wo die sind. Die sind in der unsichtbaren Welt. Aber innerhalb der Engel gibt es eine bestimmte hierarchische Struktur. Das wird dadurch ausgedrückt hier, dass da Throne und Herrschaften und Fürstentümer und Gewalten sind. Also da gibt es sehr hochstehende Engel. Wahrscheinlich war der Satan der Allerhöchste. Er ist gefallen, hat viele Engel mit sich weggezogen. Die sind dadurch gefallene Engel geworden, Dämonen. Aber auch unter den nicht gefallenen Engeln gibt es einen Engel, der ganz besonders hervorsticht. Ich denke, dass das der Erzengel Michael ist. Das ist der einzige Engel in der Bibel, der Erzengel genannt wird. Und das ist ein gewaltiger Engelsfürst. Und ihm unterstehen wieder bestimmte Engel und denen unterstehen wieder eine bestimmte Anzahl von Engeln, so dass das alles strukturiert ist, ein wunderbares Gefüge und das läuft ab wie ein Uhrwerk. Und der Herr ist, er bestimmt alles, was sie machen. Er sagt, du machst das mit denen und so weiter und das läuft alles wunderbar ab. Ja, wenn wir wirklich mal einen Blick in die unsichtbare Welt tun könnten, eines Tages wird das ja der Fall sein, wenn wir zum Herrn gehen. Das ist aber auch schon der Fall, wenn jemand die Erde verlässt. Er kommt ins Paradies und ich denke, dass er dann schon auch ein gehöriges Maß dieser Dinge zur Kenntnis bekommt. Das hat alles der Herr geschaffen. So, wir müssen weitergehen. Ich lese eine letzte Stelle, die bestätigt, dass unser Herr der Schöpfer ist. Und die steht in Hebräer 1, Vers 2. Da heißt es, dass Gott am Ende dieser Tage, das waren damals die Tage der Apostel, zu uns geredet hat im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat. Dritte Stelle, die deutlich macht, dass die Welten, das heißt auch wieder die sichtbare und die unsichtbare Welt, alles durch unseren Herrn erschaffen ist. Was ist das für ein Herr? Nächster Punkt. Die Bibel sagt zweimal von unserem Herrn, dass er der Erstgeborene ist. Jetzt schlagen wir nochmal Kolosser 1 auf. Ich habe das sogar eben schon gelesen, in Vers 15. Der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Und da muss man gut aufpassen, wenn man solch einen Ausdruck liest. Denn normalerweise würden wir sagen, wer der Erstgeborene ist, der ist also zuerst geboren. Und das ist natürlich an sich auch richtig. Und die Jehovas Zeugen, die lesen diese Stelle so, Also ist Christus die erste Schöpfung Gottes. Er ist der Erste, der von Gott durch Geburt ins Leben gerufen wurde. Stimmt das? Nein, es ist absolut falsch. Wir haben ja schon in Johannes 1 gelesen, dass er von Ewigkeit besteht, dass er keinen Anfang hat. Was ist dann die Bedeutung? Jetzt möchte ich mal eine Stelle lesen aus 5. Mose 21. Das ist eine wichtige Vorschrift, die Gott gegeben hat, wenn in einer Familie mehrere Söhne sind. Und zwar heißt es in 5. Mose 21, Vers 17, sondern den Erstgeborenen, der Sohn der Gehassten, den Sohn der Gehassten soll er anerkennen, dass er ihm zwei Teile gebe von allem, was in seinem Besitz gefunden wird, denn er ist der Erstling seiner Kraft, ihm gehört das Recht der Erstgeburt. So, der Erstgeborene, der bekam aufgrund seiner Stellung ein höheres Erbteil. Sagen wir mal, ein Vater hatte vier Söhne. Einer bekommt zwei Teile, also fünf Teile, das lässt sich sehr gut rechnen. 100 durch 5 ist 20%. Drei Söhne bekommen jeweils 20% und der Erstgeborene bekommt das doppelte Teil, nämlich 40%. Jetzt war es möglich, dass man das Erstgeburtsrecht auch veräußern konnte. Kennt ihr jemanden, der das gemacht hat?
Esau.
Esau, danke. Esau war mal sehr hungrig und sein Bruder war sehr schlau. Und da kam beides zusammen, da hat er gesagt, okay, du kannst von der Suppe haben, aber du musst mir dann dein Erstgeburtsrecht geben. Dann hat er gesagt, ich muss ja sowieso sterben, was nützt mir das? Bitteschön. Dafür bekam er dann ein Linsengericht. Und das hat Auswirkungen gehabt. Es war tatsächlich so, dass der Jakob, der Bruder von Esau, das Erstgeburtsrecht bekam. Und er hat auch später den Segen bekommen. Das bedeutet also, dass man, obwohl man nicht als Erster geboren ist, in eine Stellung kommen kann, die mit besonderen Vorrechten verbunden ist. Und das ist passiert, als der Herr Jesus als Mensch in diese Welt geboren wurde. Er war natürlich vorher da. Er hat immer existiert, aber er hat als Mensch einen Anfang gehabt, in dem der Heilige Geist über Maria kam und der Herr Jesus hier geboren wurde. Und dann hat Gott verfügt, dass er, weil er der Schöpfer war und weil er ewig existierte, dass er die absolute Vorrangstellung in der Schöpfung bekommen würde. Und darum ist er der Erstgeborene aller Schöpfung. Das heißt, alles das, was geschaffen worden ist, und er hat es ja selbst geschaffen, in dem Moment, wo er in die Schöpfung hineinkommt, nimmt er einen überragenden Platz in der Schöpfung ein, eine Vorrangstellung. Und dann gibt es diesen Ausdruck nochmal, und der macht eigentlich ganz deutlich, dass das mit der Reihenfolge der Geburt überhaupt nichts zu tun hat. Das ist nämlich Kolosser 1, Vers 18. Da lesen wir, und er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten. Nun, aus den Toten wird man nicht geboren, aus den Toten wird man auferweckt. Und einmal wird es nur auferweckte Menschen geben. Im Himmel werden nur Menschen leben, die auferweckt sind. Oder sage ich was Falsches? Stimmt das? Ja, es gibt Menschen, die werden nicht auferweckt sein, bei denen passiert nämlich was anderes. Solche, die im Augenblick der Entrückung auf der Erde leben, die werden verwandelt. Aber die Auswirkung ist dieselbe, als wenn man aufersteht. Ja? Einverstanden, Daniel? Okay, danke. Also, und wir werden mal staunen, wie das aussieht in der Welt der Auferstandenen. Übrigens, auch die Menschen, die am Ende des tausendjährigen Reiches für kurze Zeit evakuiert werden und dann auf die neue Erde kommen, das werden auch alles Menschen sein, die verwandelt sind. Und unter den vielen, vielen Menschen nimmt der Herr Jesus den ersten Platz ein. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Ich denke, es ist ganz gut, dass wir, wenn wir diesen Begriff hören oder lesen, dass wir uns klar machen, was das für eine hohe Stellung ist, die unser Herr da hat. Und wenn wir mal mit Jehovas Zeugen oder anderen in Kontakt kommen, die das falsch verstehen, vielleicht kannst du ihnen dann eine Hilfestellung geben. 5. Mose 21, Vers 17 ist da sehr wichtig. Naja, fällt mir noch eine Stelle ein, die möchte ich gerne als Belegstelle hinzufügen. Die steht in Psalm 89. Da heißt es in Vers 27, er wird mir zurufen, mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meiner Rettung. So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten der Könige der Erde. Ich denke, dass sich das entweder auf David oder auf Salomo bezieht. Man kann es jedenfalls von beiden sagen. Aber in der prophetischen Bedeutung ist das ganz klar auf den Herrn Jesus bezogen. Und er wird einmal der König über alle Könige sein und als solcher von Gott zum Erstgeborenen gemacht sein. Ich komme jetzt zu einem weiteren Punkt. Und das ist, dass der Herr Jesus der Erlöser ist. Ich habe das vorhin schon mal gesagt. Und ich möchte jetzt drei besondere Punkte anführen, was das bedeutet, was das auch für uns bedeutet und was das für den Herrn Jesus bedeutet, nachdem er das Werk auf dem Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Er hat nämlich da seinen Leib in den Tod gegeben und Gott hat daraufhin ihm einen neuen Leib gegeben, Gott hat ihn auferweckt. Aber er hat ihm darüber hinaus, wenn ich das mal so sagen darf, noch einen anderen Leib geschenkt. Und dieser Leib besteht aus allen denen, die an den Herrn Jesus glauben. Sie bilden seinen Leib und er bildet das Haupt. Und ich muss sagen, dieses Bild, das finde ich außerordentlich beeindruckend. Ich würde am liebsten mal hier so einen Menschen darstellen. Ich habe nichts Passendes im Internet gefunden. Ich habe auch gedacht, vielleicht ist das gar nicht so würdig für den Herrn, das so abzuzeichnen. Aber wenn man das sich mal vorstellen würde, hier ist ein wunderbarer, vollständiger Mensch und obendrauf ist der Kopf und macht sich dann klar, dass dieser Mensch eine ganz großartige Schöpfung Gottes ist. Das gilt ja für jeden natürlichen Menschen auch. Wenn man sich mal damit beschäftigt, wie gewaltig das ist, wie Gott den Menschen gemacht hat, wenn man alleine daran denkt, dass der Mensch eine Dreieinheit ist, aus Leib, Seele und Geist und wie das miteinander funktioniert. Ich glaube, wenn man darüber nachdenkt und das mal so studieren würde, man kommt da aus dem Staunen überhaupt nicht raus. Und wenn man dann die Funktion der einzelnen Organe untersuchen würde, alleine was die Niere leistet und wie kompliziert das ist, und ich frage mich oft, woher weiß die Niere eigentlich, dass sie Schadstoffe aussondern muss und die anderen Stoffe im Blut lässt? Woher weiß sie das? Es gibt eine Stelle, ich weiß im Moment nicht, wo sie steht, dass Gott Weisheit in die Nieren gelegt hat. Und die Weisheit besteht darin, dass die Nieren die Funktion haben, das, was den Menschen unweigerlich zum Tode führen würde, herauszufiltern. Das ist unwahrscheinlich. Dann tut sie das in so kleinen Nierenkanälen. Ich habe die Zahl vergessen, ich bin ziemlich vergesslich bei sowas. Kilometer, wenn man die alle aneinander binden würde, dann sind das kilometerlange kleine Schläuche, wodurch das Blut fließt und wo das ausgefiltert wird. An sich müsste man sich da mal richtig mit beschäftigen. Ja? Es ist wirklich ein Wunder. Was Gott sich da, na, ich muss sagen, heute will ich sagen, was der Herr Jesus sich da ausgedacht hat, indem er den Menschen geschaffen hat. Und wenn man dann so an Adam denkt, der ja wirklich perfekt war, der nie gestorben wäre, wenn er nicht gesündigt hätte, der überhaupt keine Beschränkungen hatte, der muss wohl ein Gedächtnis gehabt haben, haben manche geschätzt, das liegt mindestens beim Zehnfachen von dem oder auch überhaupt eine geistige Kapazität, die wir haben. Ja. So, wenn man sich dann diesen Menschen so vorstellt, und das Besondere dieses Bildes ist, dass der Kopf untrennbar mit dem Körper verbunden ist. Wenn zwischen Kopf und Leib eine Entfernung wäre, eine Distanz von 0,1 mm, dann wäre der Mensch tot. Und darum ist das Bild, das die Bibel gebraucht, dass Christus das Haupt seines Leibes ist, ist vor allem ein Bild dafür, dass alle, die an den Herrn Jesus glauben, mit ihm verbunden sind, untrennbar verbunden. So, und das muss man, da muss man mal einen Augenblick darüber nachdenken. Am liebsten würde ich jetzt mal 5 Minuten Pause machen. Wisst ihr, jeder von euch, der an den Herrn Jesus glaubt, ist ein Teil dieses Leibes. Und es ist falsch, dass jemals dieser Teil des Leibes wieder herausgeschnitten wird, dass der Leib amputiert wird. Das ist ein gottverunehrender Gedanke. Das Bild des Hauptes und des Leibes heißt, dass alle, die an den Herrn Jesus glauben und die ein Teil von ihm werden, untrennbar mit ihm verbunden sind. Auch jetzt schon. Du kommst von dem Herrn Jesus nicht mehr los. Ist das klar? Du bist ein Teil von ihm. Und dass er das Haupt ist, bedeutet natürlich, dass er steuert, dass er alles bestimmt. Dass er auch sagt, wie das funktioniert, dass er auch jedem einzelnen Glied oder Organ, dass er sagt, bitte tu das und tu dies und tu das, damit das funktioniert. Und machen wir das nicht, dann ist eine Dysfunktion im Leib. Wenn ich nicht das tue, bei aller Schwachheit, ja. Aber wenn ich grundsätzlich mich weigere zu tun, was mein Herr mir sagt, dann habe ich und die anderen haben ein Problem. Und darf ich mal sagen, dass der Herr auch ein Problem hat? Wenn man das mal so von der Seite aufrollt, ja, und dass unser Herr so groß ist, dass er eine Beziehung hat zu jedem Einzelnen. Ich habe jetzt gehört, da gibt es einen Bruder, der hat Psychologie studiert und er hält da Vorträge zu diesem Thema und ich finde sehr, sehr gut. Der Bruder heißt Roland Antholzer. Wer mal von ihm etwas gelesen hat oder hört, kann ich nur empfehlen, seine Bücher. Der hält ab und zu einen Vortrag, der heißt Das ausgetauschte Ich. Und dann entwickelt der macht da so eine Stunde draus oder 2 Stunden oder auch einen ganzen Tag, um mal klar zu machen, was das bedeutet. Ich tippe das jetzt mal so an, gleich verlassen wir das wieder. Das bedeutet, wenn jemand an den Herrn Jesus zum Glauben kommt, dann kriegt er eine neue Identität. Das Ich wird ausgetauscht. Er kriegt ein neues Ich. Das bleibt zwar derselbe Mensch, aber der innerste Kern, der wird erneuert. Und wie heißt der innerste Kern? Christus. Und je besser wir begreifen, dass wir eins gemacht sind mit dem Herrn Jesus, dass unser innerster Kern jetzt Christus ist. Wir bilden ja eine Einheit mit ihm. Wir sind ja untrennbar mit ihm verbunden in dem einen Leib. Umso besser können wir auch als Christen hier auf der Erde leben. Wenn uns das richtig bewusst wird, dann macht uns das unendlich glücklich. Ich bin nicht mehr auf mich angewiesen, auf meine eigene Idee, auf meine Pläne. Ich brauche keine Angst zu haben. Zur Zukunft, ich bin ja ein Teil von Christus. Er macht das schon. Und das bedeutet auch, ich bin ja nicht nur mit ihm verbunden, dem Haupt, sondern alle Glieder sind auch untereinander verbunden. Also wir kommen auch nicht mehr voneinander los, ja, ob wir wollen oder nicht. Wir können uns zwar wehtun, aber wir kommen nicht voneinander los. Wir können zwar hier auf der Erde dem anderen den Rücken zukehren und vielleicht auch getrennte Wege gehen, aber in der Ewigkeit nicht mehr. Ist klar? Dann lasst uns doch jetzt anfangen, dass wir endlich den Bruder und die Schwester lieben. Das steckt alles in dem Bild drin, dass Christus das Haupt des Leibes ist. Und jeder, der versucht, seiner Funktion, die der Herr ihm gegeben hat, als Haupt des Leibes zu entsprechen, der wird sehr, sehr glücklich werden und wird für andere Menschen ein Segen werden. Und damit können wir ganz viele Probleme erschlagen, die unter Gläubigen entstehen können. Ich bin mal gespannt, was wir heute Nachmittag hören über das Miteinander, der Umgang von Christen untereinander. Das Thema hängt sehr eng damit zusammen, dass wir alle als Gläubige untrennbar miteinander verbunden sind. Nächster Punkt. Jetzt schlagen wir mal auf 1. Petrus 2. Hinter dem Hebräerbrief, hinter Jakobus. 1. Petrus 2, Vers 4. Zu welchem kommend, nämlich zu Christus, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. So, diese beiden Verse öffnen uns eine vollständig neue Perspektive oder Herrlichkeit unseres Herrn. Der Herr wird hier lebendiger Stein genannt. Und zwar bedeutet das, es geht hier um einen Hausbau. Und wenn man ein Haus baut, dann braucht man zuerst mal eine Grundlage. Oder um noch genauer zu werden, da braucht man einen Stein, an dem sich alles andere ausrichtet. Das ist der Grundstein. Ich habe mal zugesehen, wie ein Haus gebaut wurde. Und dann nehmen die einen Stein, die setzen die an die Ecke, ja, irgendwo in die Ecke. Und der muss dann genau justiert werden, denn so wie dieser Stein steht, wird hinterher das ganze Haus stehen. So, das ist der Stein, der Eckstein. Oder in der Bibel heißt es auch Haupt der Ecke, Haupt. Das ist der wichtigste Stein. Und früher suchte man da einen sehr, sehr schönen Stein aus, der sehr klar in den Konturen war. Heute ist das nicht mehr so schwierig, da sind die meistens rechteckig, ja. Aber früher, dann wurden die schön behauen. Und das Besondere ist, Steine sind normalerweise tot, die sind an sich Symbol für tote Materie. Aber dieser Stein ist lebendig und das ist das Besondere. Gott nimmt einen Stein und das ist sein Sohn, den erweckt er auf und nachdem er auferweckt ist, macht er ihn zum Haupt der Ecke. Und jeder, der jetzt kommt und an Christus glaubt, der wird hinzugefügt. Dann am nächsten würde ich ja mal so ein Haus bauen, so richtig groß. Ich weiß nicht, wie viele Steine sind jetzt in dem Haus. Also das geht sicher in die Hunderttausende, nein, es geht in die Millionen. Jetzt denken wir an alle Gläubigen, die seit dem Pfingsttag zum Glauben gekommen sind. Und jedes Mal, wenn einer an Christus glaubt, wird er lebendig, lebendiger Stein. Kommt mit rein. Zack, zack, zack. Und so wächst das Haus immer höher. Und eines Tages ist der letzte Stein da und dann wird das Haus aufgenommen zu Gott. Und das Besondere ist, dass in diesem Haus auch eine Menge passiert. An anderer Stelle wird dieses Haus nämlich ein Tempel genannt. Und was macht man im Tempel? In den Tempel gehen Priester hinein, die haben Gaben für Gott. Weihrauch, Öl wird da hineingebracht, damit die Lampen brennen. Da kommen immer wieder Brote hin. Die liegen dann da eine Woche und dann werden die am Sabbat von den Priestern aufgegessen. Also das ist außerordentlich interessant in dem Haus. Und wir haben auch hier davon gelesen, werdet auch ihr selbst, 1. Petrus 2, Vers 5, aufgebaut, erstens, zweitens ein geistliches Haus. Das kann man ja nicht sehen hier auf der Erde. Man sieht zwar die Gläubigen, aber man sieht nicht, dass das Steine in einem Haus sind. Zu einer heiligen Priesterschaft. Das ist ein ganz besonderer Dienst. den Gott Menschen gegeben hat, dass sie hier auf der Erde Gott nahen und Gott etwas bringen. Wer sich mal mit den Opfern beschäftigt, der wird staunen, was die Priester alles machen. Wenn die ein Opfer da bringen, dann kriegen die in der Regel davon etwas zu essen. Das war sogar so, wenn ein Priester ein Sündopfer brachte, der schnitt sich ein gehöriges Stück ab, und dann wurde das gekocht und dann hatte der etwas zu essen. Oder wenn jemand ein Friedensopfer darbrachte, das wird in 3. Mose 3 erklärt und in 3. Mose 7, dann ist auch genau angegeben, welche Teile für den Hohenpriester waren und welche Teile für die Priester. Also insofern wäre ich auch ganz gerne Priester gewesen. Wenn Priester gerne Fleisch aßen, die kamen auf jeden Fall auf ihre Kosten. Ja? Aber das ist natürlich nicht das Erste, dass sie etwas bekamen. Übrigens auch, wenn Speisopfer dargebracht wurde, bekam Gott einen Teil und den Rest bekamen die Priester. Und das war nicht vom Schlechtesten. Das war sehr, sehr feines Feinmehl. Und dazu kam dann Öl, Olivenöl natürlich, kalt gepresst. So eine Flasche, was kostet die heute? 20 Euro oder so? Gutes Olivenöl, ja, für Gott das Beste. Gott bekam seinen Teil, die priesterliche Familie bekam den Rest. Also, ich würde mal sagen, wir können das ja jetzt nicht so vertiefen, beschäftigt euch mal mit dem Priesterdienst, mit dem Opferdienst. Es gibt ein Buch, das sich ausschließlich mit Priesterdienst und Heiligtum beschäftigt, das ist das 3. Buch Mose. Wer hat es mal studiert? Na, einige melden sich. Schön. Also, ich kann euch das sehr empfehlen. Und ich empfehle euch auch was zum Lesen dazu. Das ist das neu aufgelegte Buch von C.H. McIntosh. Das gibt es heute über die 5 Bücher Mose. Es ist exzellent, was McIntosh über 3. Mose schreibt. Sehr empfehlenswert. Natürlich auch William MacDonald, 3. Buch Mose, obwohl das sehr knapp ist. Also, das ist Priesterdienst. Priester bringen Gott geistliche Schlachtopfer. Herzlich willkommen. Geistliche Schlachtopfer, Gott wohl angenehm durch Jesus Christus. Und der Jesus ist der lebendige Stein dieses Hauses, in dem Priesterdienst geschieht. Ich komme zu einem dritten Bild und das ist eine dritte Herrlichkeit, das ist die Herrlichkeit des Herrn Jesus als Bräutigam. Das ist eine ganz besonders schöne Seite unseres Verhältnisses als Gläubige zu dem Herrn Jesus. Und ich möchte jetzt mal eine Stelle lesen. Ich habe mich leider vertan. Es muss heißen 2. Korinther 11, Vers 2. Wer das notieren will, kann das bitte korrigieren. In der Datei werden wir das dann verändern. 2. Korinther 11, Vers 2, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Hier geht es darum, dass Christus der Bräutigam ist und dass Christus eine Braut bekommen hat und diese Braut besteht aus allen Gläubigen. Ich denke, den meisten von euch ist das Bild vertraut, aber es ist doch gut, auch mal wieder darüber nachzudenken. Einige von uns hier waren vor 2 Wochen auf einer Hochzeit. Und ich muss sagen, mich persönlich hat das nochmal sehr beeindruckt, zu sehen, wie Gott 2 Menschen zusammenführt. Und ich habe mich ganz besonders gefreut an dem Tag, weil ich miterlebt habe. Ich kannte die beiden, wir haben auch vorher zusammen gesprochen, dass sie wirklich überzeugt waren, dass Gott sie zusammengefügt hat. Und ich finde, eine Ehe, wo man das merkt, oder eine Hochzeit, wo man merkt, dass Gott 2 Menschen miteinander verbindet, das finde ich immer besonders schön. Und wenn man dann so den Bräutigam sieht, der Bräutigam hat mir gesagt, dass er ziemlich aufgeregt war. Ich habe es ihm zwar nicht angesehen, aber ich habe ihm gesagt, das war ich auch vor 36 Jahren. Ja, wenn da so 300 Leute sind und jeder guckt jeden begrüßen, von jedem die Wünsche entgegennehmen und die Geschenke, ja. Vielleicht nicht jeder gleich für geeignet, also ich war es damals weniger, war ganz froh, als alles hinter mir war. Aber es ist doch etwas Schönes, wenn man weiß, Gott fügt zwei Menschen zusammen. Und ich möchte euch auch mal sagen, die ihr noch nicht verheiratet seid, fangt früh genug an zu beten und nehmt das ganz ernst. Fangt nicht so an, irgendwie Beziehungen anzuknüpfen. Man findet ein Mädchen nett oder einen Jungen und man lässt das ziemlich bald erkennen. Es ist viel, viel besser, vor Gott Klarheit zu haben vorher, das ist der Mann für mich, das ist die Frau für mich, als anzufangen, du kommst hinterher nicht mehr raus. Und das, Gott möchte das so segnen und viele Ehen gehen auseinander. Warum? Der letzte Grund ist für mich, weil die beiden nicht überzeugt sind, dass Gott sie wirklich zusammengeführt hat. Und dann kann das sehr schwer werden. Das muss nicht so sein, aber es kann sein. Und dieses Wissen, Gott hat uns zusammengeführt, gefügt, das lässt eine Ehe auch manche schwierigen Klippen umschiffen. So, hier haben wir jetzt das Bild Christus und die Versammlung, dieser wunderbare Bräutigam. Und dann hat er eine Braut, die besteht aus allen Gläubigen. Und Paulus sagt hier, dass er mitgearbeitet hat. Er gebraucht dieses Bild und wendet das auf seinen Dienst an und sagt, ich habe euch einen Mann verlobt als keusche Jungfrau. Eine keusche Jungfrau ist eine Jungfrau, die noch keine Beziehung zu einem Mann hatte. Ganz wichtiger Punkt. Hier bedeutet es, dass wir als Gläubige, nachdem wir den Herrn Jesus kennengelernt haben, eine ganz klare Trennung zur Sünde und zur Welt machen. Und je klarer die Trennung ist, umso schöner für den Bräutigam. Ja, ich muss jetzt doch mal die Stelle lesen aus Offenbarung 19. Wenn ich so auf einer Hochzeit bin und auch abends noch eingeladen bin, gucke ich öfters schon mal zu dem Bräutigam und der Braut und dann denke ich, ach, was muss das doch für eine Hochzeit bald im Himmel sein. Offenbarung 19, Vers 7. Der ganze Himmel bricht in Lob aus, lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein, denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Ich freue mich unwahrscheinlich auf diese Hochzeit, besonders auf die ganz große Braut, wozu alle Gläubigen gehören, und auch auf die Gäste, denn da sind sehr erlauchte Gäste bei. Das sind übrigens alle, die zur Zeit des Alten Testamentes sich bekehrt haben. Zweifel nicht daran, dass der Adam dabei ist. Es gibt deutliche Hinweise, dass er sich bekehrt hat. Eva hat sich auch bekehrt. Die sind also schon mal dabei. Die ersten Menschen. Ich bin sehr gespannt darauf, die beiden zu begrüßen. Vielleicht kann ich sie auch mal fragen, warum habt ihr das eigentlich gemacht? Aber ich denke, die Antwort, ja, ich weiß nicht, ob man darüber sprechen wird. Da sind auch andere dabei, der Henoch, der einzige Mensch, der bis jetzt entrückt worden ist. Nein, noch einer? Elia. Da ist der David da. Der Salomo. Ah, da könnte man, der Jesaja ist da. Auch Jeremia ist auch da. Ich lese im Moment Jeremia. Ach, was hat der Mann geweint, was? Wir werden sie alle sehen. Ich freue mich auch darauf, dass Johann Sebastian Bach da ist. Ich werde mal herzlich für die schönen Kantaten danken und für die Hamollmesse und für die Cembalo-Konzerte. Ja, das sind Ja nun, aber Bach gehört natürlich zur Braut. Jetzt bin ich in meinem Eifer etwas übers Ziel hinausgeschossen. Also die Gäste, alle Gläubigen aus dem Alten Testament, die werden als Gäste da sein und das wird eine ganz erlauchte Hochzeitsgesellschaft sein. Aber das Wichtigste ist natürlich der Bräutigam selbst. Unser Herr, der einmal auf dem Kreuz gestorben ist, der uns so lieb gehabt hat, dass er sich nicht zu schade war, sich der Sünde anzunehmen. Ja, vielleicht können wir doch nochmal nachdenken, ob wir ihn noch so richtig lieb haben. Ob er uns so ganz viel bedeutet. Und wenn nicht, dass man ihn auch nochmal bittet, Herr Jesus, ich möchte einfach eine engere Beziehung zu dir haben. Ich möchte mehr so von dieser Liebesbeziehung jetzt schon erfahren. Es gibt ein Buch im Alten Testament, Hohelied, wo das auch so beschrieben wird. Das wird eine Freude für den Herrn Jesus sein, wenn ihr die Entscheidung trefft, Herr Jesus, ich möchte mich dir neu weihen. Ich möchte wirklich auch eine keusche Jungfrau sein in diesem Sinne. Ich möchte jetzt mal Abstand nehmen von Dingen. Es gibt Dinge, da kommen junge Leute schwer von los. Ich habe jetzt zwei Gespräche geführt, da haben mir zwei gesagt, das war ein Einzelgespräch. Ich habe unwahrscheinlich Probleme mit dem Internet. Seitdem bete ich für die. Das wäre doch zu schade, wenn die durch solche Dinge nicht zu einer engen Beziehung zu meinem Jesus kämen. Und ich sage das nicht von oben herab, ich kenne mein eigenes Herz. Aber es macht nicht glücklich, es macht dich kaputt, wenn du da ein Problem hast. Und wer dir helfen kann, das sind keine Methoden, das ist der Herr Jesus. Und wenn du zu ihm betest, Herr, mach mich frei, er wird das tun. Er kennt dich und er freut sich, wenn das in deinem Herzen ist, dass du eine echte, tiefe Beziehung zu ihm haben möchtest. Und das ist echtes Christentum. Christentum ist doch nicht das Tun und das Lassen. Das kommt daraus hervor. Aber das Erste ist, dass ich diesen Herrn über alles liebe und dass ich mein ganzes Leben an ihm ausrichte. Und ich sage dir, du wirst so glücklich werden, es wird solch eine Freude sein und dann fangen wir auch mal wieder an, ihn zu erwarten. Und dann sagen wir auch, Herr Jesus, komm. Und wenn er noch nicht kommt, dann stellen wir uns ihm zur Verfügung. Ein letzter Punkt, auf den gehe ich jetzt nicht näher ein. Da möchte ich nur so darauf hinweisen, der Herr Jesus wird 27 Mal in der Offenbarung das Lamm genannt. Und einmal der Löwe. Und Lamm und Löwe ist dieselbe Person. Lamm bedeutet, dass der Herr Jesus hier auf der Erde war, dass er gelitten hat, dass er gestorben ist. Und Löwe bedeutet, dass dieses Lamm in der Zukunft herrschen wird als König über Israel, als König über die Erde, ich möchte sagen, als König über das ganze Weltall. Denn diesem großen Herrn, der ja zugleich auch der Schöpfer ist und der Erlöser, er wird einmal über alles herrschen. Und ich hoffe, dass das bald anfängt. Das Erste, was wir erwarten, ist sein Kommen zur Entrückung. Dann wird eine Reihe von Gerichten diese Erde säubern, damit sie dann passender Schauplatz für die Herrschaft unseres Herrn ist, als dem Löwen aus Juda. Ja, der Name Jesu, damit möchte ich jetzt enden. Ich habe mal eine Studie für mich gemacht und habe festgestellt, dass allein im Buch der Offenbarung der Herr Jesus 37 unterschiedliche Namen hat. Und wenn ihr mal eine Stunde Zeit habt, dann lest das Buch mal durch, macht euch auch so eine Tabelle. Und jeder Name spiegelt ja wieder so eine besondere Herrlichkeit unseres Herrn wider. Und das ist der Mühe wert und auf die Weise lernt man ihn auch besser kennen. Und wenn du mit der Offenbarung fertig ist, dann macht die anderen Bücher auch im Neuen Testament. Und vielleicht auch die Bücher im Alten Testament. und auch die Bücher, die 5 Bücher Mose. Aber jetzt will ich nicht vorgreifen, darüber werden wir dann im zweiten Beitrag etwas hören.